Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Glyphosat ist und bleibt sicher. Es wurde in den vergangenen 40 Jahren besser und gründlicher untersucht als jedes andere Produkt in der Landwirtschaft. Jeder Stein wurde dazu umgedreht, und zwar immer und immer wieder.
Der Vorstandschef des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer, Werner Baumann, reagiert eigens in einem Firmenvideo auf eine für den Konzern heikle Entscheidung in den USA. Die Jury eines Gerichts in San Francisco befand, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hördemann im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup, mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat, haften müsse. Gleich ausführliche Informationen und eine Analyse dazu. Außerdem in dieser Sendung: im Zeichen der laufenden 5G-Frequenzversteigerung ruft die Telekom ihre Aktionäre zusammen. Der Smart soll bald aus China kommen und die Deutsche Bahn zieht Bilanz. Zunächst aber zu Bayer. Der teure US-Zukauf Monsanto wird für den DAX-Riesen zum immer größeren Risiko. Wegen des Unkrautvernichters Roundup wurde die Tochter nun zu hohem Schadenersatz verurteilt. Nicole Markwald berichtet aus den USA.
Löst Glyphosat Krebs aus? Eine Jury in San Francisco hat diese Frage mit Ja beantwortet. Sie sprach einem an Krebs erkrankten Mann rund 80 Millionen Dollar Schadensersatz zu. Der 70-jährige Kläger hatte jahrelang auf seinem Grundstück das Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto benutzt. Roundup enthält Glyphosat, das unter dem Verdacht steht, Krebs zu verursachen. In einer ersten Phase des Prozesses war die Jury einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat wesentlich zu dem Krebs des Mannes beigetragen hat. Im zweiten Teil des Prozesses ging es um die Frage der Verantwortlichkeit des Konzerns und eventuelle Schadensersatzansprüche. Der Bayer-Konzern, der Monsanto im Sommer 2018 übernommen hatte, will gegen das Urteil Berufung einlegen. Es ist der zweite große Rückschlag für Bayer. Schon im August vergangenen Jahres hatte eine andere Jury einem krebskranken Mann 289 Millionen Dollar zugesprochen. Ein Richter reduzierte die Summe anschließend auf 78 Millionen. Auch gegen dieses Urteil ging Bayer vor. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe gegen Glyphosat und verweist darauf, dass Zulassungsbehörden weltweit den Unkrautvernichter bei sachgemäßer Anwendung als sicher bewerteten.
Amy Wagstaff, Anwältin des Klägers Edwin Hördemann, richtete heute Nacht nach dem Urteil einen Appell an den Bayer-Konzern.
Es ist die zweite einstimmige Juryentscheidung, nach der Roundup Krebs verursacht. Sie haben wissenschaftliche Unterlagen aus 40 Jahren durchgesehen. Wir sagen 40 Jahre Täuschung und 40 Jahre wissenschaftliche Unehrlichkeit. Und die Jury hat das ernst genommen, gesehen, dass dies kein sicheres Mittel ist, und Bayer muss aufhören, das zu behaupten.
Und wir nehmen den Bericht von Nicole Markwald aus den USA und den Appell der Anwältin Frau Wagstaff mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Dorothee Holz. Frau Holz, wie ist die Gerichtsentscheidung an der Börse aufgenommen worden?
Also nicht ganz so emotional, wie wir das ja zuletzt jetzt gehört haben, aber es ist ganz klar eine weitere Schlappe. Eine, die sich schon angedeutet hat. Die Jury hat dem Kläger zwar gut 80 Millionen Dollar zugesprochen, Bayer-Aktien, aber in Anführungszeichen nur mit 0,9% im Minus. Vor der Sendung habe ich mit Chris Zwermann von Zwermann Financial über das hohe Risiko für Bayer gesprochen, aber zunächst nach der relativ gefassten Börsenreaktion gefragt.
Ich glaube nicht, dass man unbedingt die jetzige Entwicklung schon so erwartet hat. Aber der Kurs hat natürlich in den letzten Wochen schon so stark verloren, dass es natürlich auch Investoren gibt, die sagen, okay, ist genug, und fassen hier zu. Wie man so sagt, also wenn die Kanonen donnern, dann soll man eher kaufen. Ich halte das trotzdem für sehr risikoreich, wenn man das hier tut.
Der Monsanto-Kauf hat sich für die Aktionäre bisher als Desaster erwiesen. Seit der Übernahme hat der Kurs um über 40% eingebüßt. Bayer ist weniger wert als vor der Übernahme. Ein Großaktionär sieht Bayer sogar als Übernahmekandidat.
Übernahmekandidat ist natürlich ein großes Thema, wenn man so stark an Wert verliert, ganz klar. Die Frage, die sich hier nur stellt, wer will tatsächlich Bayer übernehmen, wenn man Monsanto im Hintergrund hat? Also Bayer schön und gut, aber mit Monsanto wahrscheinlich das Risiko zu groß. Deswegen glaube ich in der derzeitigen Situation nicht. Wenn der Kurs vielleicht nochmal 20% fällt, könnte man da über mehr reden.
Wie teuer kann es für den Konzern denn überhaupt noch werden? Im aktuellen Kurs seien schon 20 Milliarden Dollar an Schadenersatz eingepreist. Bayer hat aber für diese Prozesslawine so gut wie nichts zurückgestellt. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, dass man es bei Bayer selbst relativ unterschätzt hat, wie intensiv die amerikanischen Gerichte gegen Monsanto vorgehen könnten. Und ich bin sogar der Meinung, dass man das heute noch tut. Dass man heute sich der Risiken, die noch auf einem zukommen könnten, und das über mehrere Jahre, eigentlich noch gar nicht so bewusst ist.
Sie sind selbst extrem pessimistisch, sehen den Kurs nur noch bei 40 Euro. Aktuell kostet die Bayer-Aktie noch 55 Euro. Wie begründen Sie das? Womit rechnen Sie denn, dass Bayer tatsächlich alle Prozesse verliert? Das ist doch ziemlich unrealistisch.
Sagen wir mal so, auch wenn sie nicht alle Prozesse verlieren, aber Bayer ist doch eine so große Aktie im DAX, wenn man auch jetzt sagen muss, gewesen, ja, die in fast allen Investmentfonds, in den ganzen Indizes enthalten ist. Das heißt also mit anderen Worten, wenn es hier zu einem Börsenrückgang allgemein käme und man vielleicht sogar dann sortieren würde, welche Aktie halte ich denn noch, meine Deutsche Bank zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie tief man fallen kann, dann wird man zum Beispiel bei den Fonds auch hingehen und wird sagen, wir trennen uns von Bayer, das Risiko ist uns für die nächsten Jahre zu groß. Deswegen ist es nicht so unrealistisch, dass der Preis noch viel tiefer fallen kann.
Bayer-Chef Baumann steht felsenfest hinter dem Kauf. Das muss er natürlich auch tun. Wie lange kann er sich noch halten?
Das kann ich sehr schlecht beurteilen. Ich glaube nur, dass also der Kauf Monsantos also wirklich zum allergrößten Teil auf seine Rechnung geht und er im Grunde genommen auch dafür die Verantwortung zu tragen hat. Die Frage wäre eigentlich die, ob er selbst irgendwelche Konsequenzen zieht, was ich nicht glaube. Aber ich kann auch im Moment nicht sehen, dass er irgendwie durch, sagen wir mal, andere Prozesse im Moment abgelöst wird.
Nochmal zusammengefasst, wohin geht die Reise des einst wertvollsten DAX-Konzerns?
Also ich würde sagen, in eine sehr unsichere Zukunft, solange man Monsanto noch sozusagen in der eigenen Tasche hat. Vielleicht würde sich das ändern, wenn man beschließen würde, eventuell sich auch sogar von Monsanto zu trennen.
Aber wer kauft denn Monsanto?
Das ist die große Frage.
Ja, und die werden wir heute nicht mehr beantworten. Chris Zwermann von Zwermann Financial.
Okay, dann kommen wir zu anderen Antworten. Vor allen Dingen schauen wir auf das Marktgeschehen heute bei Ihnen. Das Brexit-Chaos dauert an. Vor ein paar Minuten kam die Ankündigung, dass die britische Premierministerin May ein drittes Mal über das Brexit-Abkommen abstimmen lassen will. Am Freitag, also morgen. Wie finden die Anleger dieses Chaos?
Also man nimmt es tatsächlich hier mit Galgenhumor. Der DAX hat sich davon nicht groß beeindrucken lassen, legt 0,2% zu auf 11.440 Punkte. Tatsächlich will die britische Premierministerin es morgen zum dritten Mal hintereinander wissen. Vielleicht sind ja aller guten Dinge drei, aber das werden wir erst morgen erfahren. Also allzu groß sind die Hoffnungen nicht. Die britische Handelskammer will auf jeden Fall nicht akzeptieren, dass der Zug volle Fahrt in Richtung Chaos-Brexit rast. Sie haben die britische Wirtschaft im Stich gelassen. Der Vorwurf an die Parlamentarier, ein ungeordneter EU-Austritt wäre eine ungeheuerliche Pflichtverletzung.
Und dann noch ein Dauerthema. Die Deutsche Bank sorgt wieder für Gesprächsstoff, abzulesen an der Aktie.
Ja, die Aktie fällt um 3,5% und daran ist die britische Financial Times schuld. Die Zeitung berichtet, dass die Deutsche Bank über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro nachdenkt, um eine mögliche Fusion mit der Commerzbank zu stemmen. Da schrillen bei Altaktionären natürlich die Alarmglocken. Die Deutsche Bank hat etwas wachsweich darauf geantwortet, es sei noch zu früh, um eine glaubwürdige Bewertung abzugeben. Aber nach einem Dementi hört sich das nicht an.
Und der Halbleiterhersteller Infineon, der hat die Finanzmärkte gestern ja regelrecht schockiert mit seiner Gewinnwarnung. Ging das heute weiter?
Ja, Infineon zweitgrößter Verlierer mit einem Abschlag von 3%.
Welche Titel waren noch auffällig?
Die von United Internet und Drillig. Die Aktien rutschen zwischen 6% und 15% ab. Das liegt daran, dass beide Konzerne wegen der 5G-Auktion die Aktionäre auf eine Mini-Dividende eingestellt haben.
Und dann schauen wir schnell noch auf die Devisenmärkte, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro fällt auf $1.1230. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 18 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,14%. Gold verliert 13 Dollar auf 1.305 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Zuletzt mehrten sich die Spekulationen über einen neuen Partner für Daimlers Kleinwagen Smart. Es hieß gar, die Schwaben könnten sich komplett davon trennen. Nun kommt es doch etwas anders. Sabrina Fritz berichtet.
Der Smart wird künftig in China gebaut. Wie es in einer Mitteilung des Daimler-Konzerns heißt, soll dafür eine neue Fabrik in China errichtet werden. Daimler und der chinesische Autohersteller Geely gründen dafür ein neues Unternehmen, an dem beide die Hälfte besitzen. Im Werk in Hambach in Frankreich, wo der Smart jetzt gebaut wird, arbeiten rund 700 Menschen. Sie sollen künftig andere Mercedes-Elektrofahrzeuge bauen. Damit seien die Arbeitsplätze an diesem Standort gesichert, heißt es in der Mitteilung. Daimler will dafür 500 Millionen Euro zusätzlich in das Werk investieren. Der Smart war immer ein Sorgenkind. Geld hat Daimler damit nie verdient. In 3 Jahren soll dann der neue Smart Made in China vom Band laufen. Wir hegen größten Respekt für den Smart, erklärte der Vorsitzende von Geely, Li Shufu. Er ist mit knapp 10% auch der größte Aktionär des Daimler-Konzerns. Mit der gemeinsamen Smart-Fabrik wird die Zusammenarbeit mit den Chinesen jetzt noch enger.
Sabrina Fritz, und von den Autos zum Telekom-Konzern, der steht vor großen Investitionen. In den USA hängt die Fusion mit dem Konkurrenten Sprint nur noch von den Regulierungsbehörden ab. Und in Deutschland wird gerade der neue Mobilfunkstandard 5G versteigert. Gestern hat die Gesamtbietersumme 1 Milliarde Euro überstiegen. Auf der Hauptversammlung der Telekom heute in Bonn war unter den Aktionären vor allem die Versteigerung der 5G-Frequenzen und der im ländlichen Bereich im immer noch nicht ausreichende Netzausbau-Thema. Vivienne Leue berichtet für den Deutschlandfunk.
Wir sind gespannt auf die 5G-Versteigerung, ne? Und mal schauen, was dabei rauskommt. Was es kostet?
Aufbau des neuen Funknetzes, 5G und so weiter, das ist natürlich eine schwierige Sache und in Deutschland schwieriger.
Bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom heute in Bonn war das Thema 5G an vielen Stehtischen Thema. Wie weit werden die Mobilfunkunternehmen finanziell gehen? Und wann werden die Verbraucher davon profitieren können?
In der Schweiz, da fängt man schon an zu bauen. Vor 2 Jahren waren die Frequenzen versteigert. Aber bei uns dauert alles ein bisschen länger.
Für mich ist eigentlich wichtiger, dass alle überhaupt Internet haben.
Diese Kritik, dass der Netzausbau, sei es nun der aktuelle oder der künftige, in Deutschland viel zu lange dauert, griff der Vorstandschef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, in seiner Rede in Bonn direkt auf und gab sich dabei angriffslustig.
Wir wollen 2000 neue Antennen im Jahr bauen. Aber die Genehmigungen dafür dauern 2 Jahre und mehr für jede Antenne.
In keinem anderen Land der Welt dauert es laut Höttges so lange, um einen Funkmast aufzustellen. Das passe einfach nicht zu den Erwartungen, die die Politik und die Öffentlichkeit immer wieder vor allem an die Telekom richten.
Maximal investieren und maximal regulieren. Schließen sich gegenseitig aus.
Ausdrücklich warnte Höttges vor den Überlegungen der Bundespolitik, ein nationales Roaming einzuführen. Also zum Beispiel kleineren Telekom-Unternehmen ohne eigenes Netz per Gesetz zu erlauben, gegen Gebühr die Netze der Konkurrenz mitzunutzen.
Wenn der Gesetzgeber ein National Roaming oder ein Local Roaming einführt, prognostiziere ich Ihnen das Ende des ländlichen Ausbaus, was Mobilfunkversorgung betrifft.
Ansonsten konnte Höttges den Aktionären größtenteils erfreuliche Nachrichten überbringen.
2018, meine Damen und Herren, war ein Rekordjahr für die Deutsche Telekom. 3-mal haben wir unsere Planung nach oben angepasst. Unter dem Strich steht für 2018 in allen Geschäften überall Wachstum und überall ein dickes Plus.
Der Umsatz stieg um knapp 1% auf 75,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 5% auf gut 23 Milliarden Euro. Die Dividende soll 70 Cent betragen, nach 65 Cent im Vorjahr. Das für die Deutsche Telekom zuletzt starke amerikanische Geschäft hängt aktuell auch von der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Sprint ab. Sorgenkind bleibt die angeschlagene Großkundentochter T-Systems. Um sie zu sanieren, holte die Telekom Anfang 2018 einen neuen Manager ins Boot, der einen drastischen Stellenabbau ankündigte. Dennoch, für die Zukunft erwartet Höttges konzernweit weiteren Wachstum.
Von der Hauptversammlung der Telekom in Bonn berichtete Vivienne Leue. Und wir gehen nach Berlin. Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse. Unter dem Hashtag Deutsche Bahn schreiben sich Nutzer auf Twitter ihren Frust von der Seele. Bahnbashing gehört in manchen Kreisen schon fast zum guten Ton. Aber die Bahn hat nicht nur mit Verspätungen, sondern auch mit hohen Schulden und sinkenden Erträgen zu kämpfen. Heute legte der Staatskonzern seine Bilanz vor. und es wurden vor allem Hinweise erwartet, woher das dringend benötigte Geld denn kommen soll. Dieter Nürnberger berichtet.
Auf der einen Seite ein neuer Fahrgastrekord und auch steigende Umsatzzahlen. Auf der anderen ein Gewinneinbruch um knapp 30%. Zudem ist auch die Verschuldung des bundeseigenen Konzerns um gut 900 Millionen auf nun 19,5 Milliarden Euro gestiegen. Die Bilanz der Bahn für 2018 zeigt vor allem eines: In vielen Bereichen fehlt das Geld. Bahnchef Richard Lutz spricht deshalb von einer entscheidenden Phase für die Weiterentwicklung des Konzerns. Und wie schon so oft in den vergangenen Monaten, fällt ein Wort immer wieder, auch heute in seiner Bilanzrede.
Der Erfolg der Schiene birgt Nebenwirkungen. Nennen wir es Wachstumsschmerzen.
Diese Wachstumsschmerzen seien zum Großteil dafür verantwortlich, dass im vergangenen Jahr nur rund 3/4 der Fernzüge pünktlich ankamen. Denn um Kapazitätsengpässe im Schienennetz zu beheben, muss gebaut werden. Die Folge sind Verspätungen. Immerhin sind die Bruttoinvestitionen, also das, was Bahn und Bund gemeinsam ausgeben, auf über 11 Milliarden Euro gestiegen. Doch der Um- und Ausbau in allen Bereichen brauche Zeit.
Es wird nicht so sein, dass man den einen Schalter umlegt und dann macht's puff und nach Ostern ist alles besser. Und gerade in solchen Situationen ist es wichtig, dass wir unsere Kunden verlässlicher informieren und einen besseren Komfort bieten. Wir haben insbesondere vor, die Attraktivität unserer Bahnhöfe zu steigern. Da sind wir guten Mutes, dass wir deutliche Fortschritte machen.
Gestern hat der Aufsichtsrat der Bahn grünes Licht für den Verkauf der Auslandstochter Arriva gegeben. Angesiedelt in England und in 14 Ländern aktiv. Ein Gewinnbringer in den Bilanzen. Richard Lutz ließ das Thema in seiner Rede erst einmal außen vor. Auf Nachfrage da nur so viel. Bis Juli soll ausgelotet werden, ob ein Komplett- oder Teilverkauf oder auch ein Börsengang der Unternehmenstochter der beste Weg zu mehr Geld ist. Experten wie Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn fordern mehr Ehrlichkeit und auch eine deutliche Aufstockung der Finanzen. Denn die Bahn gehöre auch zum Regierungskonzept einer klimafreundlichen Verkehrspolitik.
Wenn ich die Verkehrswende will, geht es nur so, dass ich eben wirklich sehr viel mehr Geld hineinstecke, dass ich auch die Planung vereinfache. Es ist genau wie bei der Energiewende. Energiewende ohne Solarzellen und ohne Windräder geht eben auch nicht. Und hier muss die Politik sich an die Front der Verkehrswende stellen, sonst wird es nichts.
Für viele Bereiche gibt der Eigentümer, der Bund, inzwischen mehr Geld, etwa für die Digitalisierung des Netzes. Für den Ausbau der Infrastruktur sind inzwischen 50 Milliarden gestreckt auf die kommenden 10 Jahre im Gespräch. Ein Anfang, sagt Vorstand Ronald Pofalla, früher Kanzleramtschef.
Die verkehrlichen Investitionen in die Infrastruktur in dem Bundeshaushalt sind gewaltig und dafür bedanken wir uns. Und trotzdem sage ich hier offen, wir verhandeln weiter. Deshalb bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate laufen werden.
Auf dem Weg zu einer besseren Bahn, so lautete das Motto der heutigen Bilanzvorstellung. Es wird wohl ein längerer Weg und zudem einer mit vielen finanziellen Fragezeichen werden.
Auf dem Weg zu einer besseren Bahn, Dieter Nürnberger war dabei. Und von der Schiene in die Luft, 2018 war ein Chaos-Sommer für den Luftverkehr. In diesem Jahr soll es besser werden. Wie? Darüber hat nun schon zum zweiten Mal ein Luftfahrtgipfel beraten. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Überprüft wurden die Maßnahmen, die beim ersten Luftfahrtgipfel im Herbst vereinbart worden waren. Ein Beispiel: Es sollen mehr Fluglotsen ausgebildet werden. Bundesverkehrsminister Scheuer sagte dazu, inzwischen tue sich da etwas. Derzeit seien mehr als 100 Lotsen in Ausbildung. In den Vorjahren waren es deutlich weniger. Allerdings brauche das Ganze auch Zeit. Und deswegen werde auch in diesem Sommer nicht alles reibungslos laufen, sagte Scheuer.
Wir sind dran, wir sind bemüht, aber wir können für den Sommer 2019 nicht alle endlos glücklich machen, sondern es wird natürlich auch bei dem Aufkommen zu die manchen Ruckeleien oder auch das Durchfliegen von dem einen oder anderen Gewitter kommen.
In Hamburg wurde also über die Probleme in der Luftfahrt gesprochen und just an diesem Tag stellt der isländische Billigflieger Wow Air den Betrieb ein. Alle Flüge wurden abgesagt, teilte das Unternehmen mit. Passagiere sollten sich nach anderen Flügen umsehen. Die Gesellschaft hatte unter anderem Flüge von Berlin und Frankfurt am Main nach Reykjavik angeboten. Im vergangenen Jahr wurden etwa 3,5 Millionen Passagiere befördert. Der Roboterbauer KUKA streicht fast jede 10. Stelle an seinem Sitz in Augsburg. Das Unternehmen teilte mit, die Jobs in der Verwaltung sollten noch noch in diesem Jahr wegfallen. KUKA hat in Augsburg 4.000 Beschäftigte. Michael Leppek für die IG Metall im Aufsichtsrat gibt sich optimistisch, dass nicht noch mehr Stellen gestrichen werden.
Ich gehe nicht davon aus, dass es darüber hinaus was passiert. Warum? Wir haben Investitionen in die Zukunft. Wir haben noch nie so viel investiert in den letzten Jahren. Und wenn wir das alles gut machen, dann werden die Ergebnisse hoffentlich schon Ende dieses Jahres sichtbar und spürbar sein.
KUKA hatte im vergangenen Jahr weniger Umsatz gemacht. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen wieder mit steigender Nachfrage, vor allem aus China. Der Roboterbauer gehört mehrheitlich dem chinesischen Midea-Konzern. Der drittgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen will den US-belgischen Bremsenhersteller Wabco übernehmen. ZF habe eine bindende Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet, teilte der Stiftungskonzern mit. ZF bietet $136,50 pro Aktie und damit insgesamt mehr als 7 Milliarden Dollar. Die Übernahme soll 2020 abgeschlossen werden. 2018 war ein Streikjahr. In mehr als 200 Konflikten fielen rund 1 Million Arbeitstage aus, erklärte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Das seien 4-mal mehr als im Vorjahr gewesen. An den Streiks hätten sich mehr als 1 Million Beschäftigte beteiligt. Der Großteil der Ausfalltage entfiel auf die Streiks in der Metall- und Elektroindustrie.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Gleicher Lohn für alle Paketzusteller der Deutschen Post. Die Einigung zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft Verdi wird in den Wirtschaftsredaktionen positiv aufgenommen. Zuerst die Süddeutsche Zeitung.
Die Deutsche Post schafft ihre Billigtöchter ab. Die Zweiklassengesellschaft unter Postzustellern hat ein Ende. Das ist gerecht und verdient. Es ist aber auch schlicht die Folge ökonomischer Zwänge. Freilich hat der Konzern auch künftig Konkurrenten, die viele Subunternehmer beauftragen. Sie heuern mitunter tausende Beschäftigte aus dem Ausland an. Hier sind Behörden wie der Zoll gefordert, die Einhaltung des Mindestlohns und der Arbeitszeitgesetze zu kontrollieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist von der Einigung überrascht, weil die Post mitten in der Sanierung ihres angeschlagenen Inlandsgeschäftes steckt. Doch kann von Billiglohngesellschaften schon lange keine Rede mehr sein. Um neue Zusteller zu bekommen, sind die Delivery-Löhne überall kräftig gestiegen. Teils liegen sie sogar über denen des Konzerns. Das macht den Friedensvertrag für die Post einfacher. Aber sie hat auch Zugeständnisse wie eine Streckung der regelmäßigen Lohnaufschläge für langjährige Beschäftigte durchgesetzt. Genauso wichtig freilich ist, dass der Betriebsfriede wiederhergestellt wird. Grundsätzlich erfreut sind die Kommentatoren auch über das vom EU-Parlament gebilligte Verkaufsverbot für Einwegprodukte aus Plastik. Plötzlich darf der Käse an der Theke in der mitgebrachten Dose abtransportiert werden. Gut so, findet die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen. Doch das ändert nichts daran, dass das Problem Plastikmüll derart riesig ist, dass weiter an der Gesetzesschraube gedreht werden muss. Das Verbot von Einwegplastikprodukten, bei denen es Alternativen gibt, kann nur ein erster Schritt sein. Als nächstes muss es darum gehen, die Recyclingquoten zu erhöhen. Die Neue Osnabrücker Zeitung weist darauf hin, dass die EU nur ein einzelner Akteur im Umweltdrama rund um den Globus ist. Hinzu kommt, Plastik in den Meeren hält sich dort hunderte von Jahren. Und die Müllstrudel sind inzwischen so groß, dass man sie vom All aus erkennen kann. Ein Verbot von Trinkhalmen und Plastiktellern wirkt vor diesem Hintergrund fast schon lächerlich. Und dennoch kann die Europäische Union Großes erreichen, wenn sie weitere Schritte folgen lässt und wenn sich andere Staaten ihrem Vorbild anschließen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, zu lesen und zu hören im Internet auch unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Dann geht's um autonome Busse in Monheim in Nordrhein-Westfalen.